Deutschlandfunk Interview.
Ein abgestimmter Schritt, bloß kein Alleingang, so lautete ja immer wieder das Mantra des Kanzlers der vergangenen Monate. Und tatsächlich überschlagen sich in den vergangenen Stunden nun die Eilmeldungen aus Deutschland und aus den USA. Kampfpanzer, die soll es sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks für die Ukraine geben. Auch wenn eben beides noch nicht offiziell verkündet wurde. Auch das soll laut Medienberichten in den kommenden Stunden geschehen. Gewissermaßen dann im Gleichschritt. Und das ist jetzt unser Thema mit der Sicherheitsexpertin und Osteuropa-Expertin Liana Fix. Aktuell erreichen wir sie in Washington, wo sie am Council on Foreign Relations arbeitet. Hallo nach Washington.
Schönen guten Abend oder morgen.
Genau, wie man es nimmt. Alles eine Sache der Perspektive. Frau Fix, ist das denn nun der eng abgestimmte Schritt, auf den der deutsche Kanzler immer bestanden hat?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die USA zum Schluss trotz der Verärgerung über diese Verbindung, die Deutschland hergestellt hat, über den Druck, den sie sich ausgesetzt gefühlt haben von deutscher Seite, trotzdem haben die USA jetzt hier letztendlich nachgegeben und haben zugestimmt, dass sie auch von ihrer Seite Abrams-Panzer liefern werden, um den Weg frei zu machen, dass Deutschland der Lieferung von Leopard-Panzern zustimmt. Die Abrams-Panzer werden aber von amerikanischer Seite lange brauchen, bis sie vor Ort da sein werden. Die werden erst neu gekauft werden, so hört man zumindest heute. Das heißt, unmittelbar im Feld sind es gerade die Leopard-Panzer, die für den Frühling entscheidend sein werden.
Dieser Druck, von dem Sie sprechen, der wurde ja in Berlin in den letzten Tagen kontinuierlich kleingeredet. Gleichzeitig wurde von Druck auf Washington gesprochen. Aus welcher Richtung war er denn nun stärker?
Ja, tatsächlich war es so, dass auch hier in Washington in der Debatte es aufgrund dieser Verbindung, die nach außen ja auch kommuniziert wurde oder auch durch Presseberichte klar gemacht worden ist, ist auch hier auf die beiden Administrationen der Druck gestiegen, aus dem Kongress zum Beispiel jetzt doch auch diesen Abrams-Lieferungen zuzustimmen, damit die Leopard-Panzer geliefert werden. Das heißt, am Ende haben die USA diesem Druck nachgegeben, aber eben auch hauptsächlich deswegen, weil sie es für so wichtig erachten, dass die Ukraine Leopard-Panzer im Frühling hat, dass sie diesen Schritt mit den Abrams jetzt auch gegangen sind.
Sie sagen, das dauert lange, bis die Abrams geliefert werden. Außerdem wurde ja auch im Vorfeld diskutiert, ob beide Kampfpanzer da wirklich kompatibel sind. Macht die Lieferung dieser beiden Panzertypen denn militärisch Sinn? Oder war das nun, wie man ja auch aus Ihrer ersten Antwort heraushören kann, hauptsächlich ein Signal aus Washington, um da diese diplomatische Blockade zu lösen, damit sich Deutschland eben bewegt?
Ja, wenn ich ein ukrainischer Mechaniker wäre, dann hätte ich jetzt einige Sorge, weil Panzer eine der kompliziertesten Waffengattungen sind und wahnsinnig aufwendig sind, instand zu halten. Und jetzt haben wir verschiedene Gattungen. Jetzt haben wir den Leopard, jetzt haben wir den Abrams, wir haben den Challenger von den Briten vor Ort. Das nennt man hier in Washington ein Streichelzoo an Waffen, den die Ukraine bekommt, und ein Streichelzoo, mit dem sie zwar arbeiten kann und auch arbeiten muss und wo jeder Beitrag natürlich wichtig ist, aber diese Abrams werden erst langfristig wirklich eine Rolle spielen. Es sind immerhin 30 Abrams, so wird aus den Medien berichtet, das heißt, es ist keine geringe Zahl. Aber wenn diese erst Richtung Mitte, Ende des Jahres geliefert werden, dann sind die eher wichtig für die nachhaltige Verteidigung der Ukraine. Die Leoparden sind wichtig, um jetzt eine Frühjahrsoffensive von Russland zurückzuschlagen und selbst in die Offensive gehen zu können.
Der neue deutsche Bundesverteidigungsminister hat ja vor Tagen in Ramstein angekündigt, nun die Kompatibilität, die ja so wichtig ist, zu prüfen, damit man eben, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, diesseits und jenseits des Atlantiks, vorbereitet ist. Jetzt sind da nur wenige Tage vergangen. Hat er die Chance gehabt, um sich darauf angemessen vorzubereiten? Oder wie lange wird das dauern? Auch die Ausbildung, all das, was Sie gerade angesprochen haben.
Ja, gerade die Ausbildung ist da der entscheidende Punkt und deswegen hat der Verteidigungsminister ganz richtig darauf hingewiesen, dass andere Länder durchaus schon anfangen können mit der Ausbildung. Da zählt tatsächlich jeder Tag. Es ist zu hoffen, dass von ukrainischer Seite vielleicht 1-2 Monate ausreichen werden, um mit den Panzern umgehen zu können. Sehr viel mehr Zeit hat die Ukraine auch nicht, um sich darin einzuarbeiten. Tatsächlich wird, so wie in Medienberichten beschrieben wird, eine Kompanie von deutscher Seite geschickt, auch von modernen Leopard-Panzern. Das ist natürlich etwas, womit die Ukraine wirklich viel anfangen kann.
Und um das kurz zu übersetzen, Frau Fix, das wären 14 auf Hochdeutsch,
nicht wahr? Das wären 14 Leopard-Panzer Und der entscheidende Schritt danach ist natürlich, dass andere Länder jetzt auch von Deutschland die Genehmigung erhalten, selbst liefern zu können. Das heißt, über diese 14 Leopard-Panzer hinaus werden noch weitere Länder liefern. Und das ist wirklich eine militärische Stärkung der Ukraine im Frühling. Trotzdem hat es natürlich die Rolle Europas und die Position Europas geschwächt, weil es am Ende darauf hinauslief, dass für Berlin ein gemeinsames Vorgehen mit Großbritannien und mit Frankreich nicht ausreichend war, sondern dass Berlin die Rückversicherung aus Washington unbedingt haben wollte.
Mhm. Nachhaltig geschwächt, also auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen?
Das wird nicht nachhaltig so bleiben. Es hat schon für Verärgerung gesorgt, weil eigentlich gerade die Pflege dieser Beziehungen auch dieser US-Administration extrem wichtig ist. Aber natürlich hat der Krieg absolute Priorität. Also es ist natürlich nicht die Zeit, jetzt da langfristig irgendwie die Wunden zu lecken nach dieser Auseinandersetzung. Aber es ist auch in Washington die Sorge, dass wenn selbst bei diesem Schritt Washington mitgehen muss und an der Seite sein muss und die Europäer auch bei so einer Entscheidung nicht alleine vorangehen können und diesem Fall Deutschland nicht alleine vorangehen kann und will, dann tauchen auch hier einige Fragezeichen auf, wie Europa eigentlich in Zukunft selbstständiger werden will in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Natürlich werden die Amerikaner immer gebraucht werden, aber das wäre jetzt tatsächlich eine Gelegenheit gewesen, deutsche und europäische Führung zu zeigen, die verpasst worden ist.
Einige Fragezeichen gibt es ja sicherlich auch noch, wer jetzt folgen wird. Sie haben angesprochen, dass Deutschland nun Erlaubnis erteilt hat, dass eben auch andere europäische Staaten die Leopard-Panzer aus deutscher Produktion liefern dürfen. Polen zum Beispiel hat da bereits angekündigt, dass es ein breites Bündnis will. Tschechien aber zum Beispiel hat gestern gesagt, sie wollen eher nicht verzichten auf die eigenen Panzer und die eben nicht an die Ukraine abgeben. Also mit was für einer Art von Dynamik rechnen Sie jetzt nach der deutschen Entscheidung?
Ich rechne da durchaus mit einer Dynamik von vielen Ländern, die nachfolgen werden. Es gab einige Länder, die sich in so einer sogenannten Tallinn-Erklärung vorher bereits zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie werden liefern. Und was das Besondere an diesem Schritt ist, ist ja auch, dass wenn einmal die Freigabe erteilt worden ist, dass dann in Zukunft, wenn es nötig ist, immer weiter geliefert werden kann. Und deswegen ist das wirklich das wichtige Signal gewesen, weil solange eben gesagt wurde, dass Panzerlieferungen auch von westlichen Panzergattungen etwas ist, was noch nicht geplant ist. Und vor allem bedeutet es langfristig auch die Umstellung des ukrainischen Militärs auf ein westliches Niveau. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil damit die Ukraine nachhaltig beliefert werden kann. Selbst wenn dieser Krieg zu Ende geht, wird die Bedrohung aus Russland für die Ukraine nicht vorbei sein. Und die Ersatzteile, die Ausrüstung, alles, was man braucht, was sozusagen aus sowjetischen Beständen zuvor geliefert worden ist, das ist eben alle. Und deswegen ist dieses auf die Schiene setzen der Ukraine mit westlichem Militärmaterial ein so wichtiger Schritt und Paralleleffekt von diesen Waffenlieferungen.
Den Entscheidungsprozess und auch die Entscheidung hat Russland einmal mehr mit Drohungen begleitet, mit Vergeltung gedroht, eben für den Fall, dass die Bundesregierung Kampfpanzer liefert. Jetzt ist diese Entscheidung gefallen. Ist das typische Propaganda aus Russland, wie sie seit Monaten kommuniziert wird, oder verändert das nun tatsächlich die Gefahrenlage?
Ich glaube, das ist Drohungen, ein Teil der Drohungen, die wir schon seit längerer Zeit gesehen haben. Womit wir rechnen können in den nächsten Wochen und Monaten, ist natürlich, dass Russland sich ebenfalls auf die Frühjahrsoffensive vorbereiten wird. Die Ukraine hat bereits vermutet, dass Russland eine neue Mobilisierungswelle starten wird. Das ist durchaus etwas, womit zu rechnen ist, was dann nicht zwingend eine Reaktion auf die Lieferungen ist, aber natürlich auf Russlands Bestreben, einer möglichen Offensive der Ukraine möglichst lange standzuhalten. Also da werden wir dann sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch Bewegungen von russischer Seite sehen bei der Rekrutierung von neuen Soldaten.
Und an diesem Punkt sprechen wir auch darüber, was da eine kritische Größe ist, die für Russland dann tatsächlich ja zum Gamechanger werden könnte, beziehungsweise dann für die Ukraine. Ab wann ist das der Fall? Also ab wann wird die kontinuierliche militärische Unterstützung der Ukraine durch eben ein breites Bündnis in der NATO, wie Sie es gerade skizziert haben, gefährlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Der bisherige Kriegsverlauf hat eigentlich stets dafür gesprochen, dass Qualität vor Quantität geht. Was heißt das? Das bedeutet, dass besser ausgerüstete Truppen, auch wenn sie in der Unterzahl sind, bisher in diesem Krieg, und das ist die ukrainische Seite, besser zurechtgekommen sind und erfolgreicher waren. Von russischer Seite wird eben die Masse an Soldaten, die sie rekrutieren können, dadurch gemindert, dass sie schlecht ausgerüstet ankommen, dass sie schlecht ausgebildet ankommen und dadurch natürlich als eine Art Kanonenfutter in diesem Krieg eingesetzt werden. Und jetzt die Frage, was ist die kritische Masse, dass sich das ändert? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die russische Führung schwierig, massiv jetzt als Beispiel von den 300.000, die rekrutiert worden sind, diese Zahl zu verdreifachen, weil das natürlich auch innenpolitische Konsequenzen hat. Wir haben gesehen in der ersten Rekrutierungswelle, dass es da sehr viel Unzufriedenheit gab, dass sehr viel Kritik geäußert worden ist. Wenn eine Rekrutierungswelle folgt, die noch deutlich größer ist als die erste Welle, wird es auch wieder innenpolitische Unruhe reinbringen in Russland und eine Unruhe, mit der das Regime eben auch umgehen muss.
Sagt die Sicherheits- und Osteuropa-Expertin Liana Fix. Vielen Dank, Frau Fix. Viele Grüße nach Washington.
Sehr gerne.